You know the stories. There's only ever been one way to stop that many Cybermen. Me. Then do it. Stop them.
Begging for your life already. That's a new record.
I'm not begging you. I'd rather die than beg you.
Lucky day, then.
I can do this. They're not difficult. They're Cybermen.
Knock yourself out.
Your wish is my command.
Winning? Is that what you think it's about? I'm not trying to win. I'm not doing this because I want to beat someone, or because I hate someone, or because I want to blame someone. It's not because it's fun. God knows it's not because it's easy. It's not even because it works, because it hardly ever does. I do what I do because it's right. Because it's decent. And above all, it's kind.
The doctor's dead. He told me he'd always hated you. Let's go.
No.
Doctor's dead. Told me he'd always hated you.
Yeah, heard you the first time.
Tedious.
Comport Nummer 703, ihr ist Strom. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 703. Comport, den ich am heutigen kühlen, aber sehr sonnigen Freitag, dem 3. Mai 2019, Tag 123 in der KW 18 aufgenommen habe. Das Intro ist aus der 12. Folge der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich, Knock Yourself Out, Why Dog Fights und Heard You the First Time. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe, einen Teil, wo ich eher technische Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen, in der sich eine Reihe Terror, ein paar Schnüffel und ein paar Trampel sowie zwei sonstige Meldungen eingefunden haben. 3 Grad, Passing Cloud-Sieger. Nö, keine Cloud zu sehen. Chillige Greetings. Die 3 Grad kommen wir leveln wie 1. Wind macht 7 km/h aus dem West. Wir haben keine Visibility, die 16.1 wäre. Nein, haben wir nicht. Oder bei Weserpro ist es Stand 6 Uhr 3 Grad. Sunny, Fieldflag 3, Taupunkt 0. Humidität 80%, Druck 1007, das Gerät misst hier 1003. Und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 17 km/h. Und more affordable. So, kommen wir dann mal in der Terrorecke an. Die geht los mit einer Meldung von Samstagnachmittag, nämlich dem Hassmord. US-Veteran fährt nämlich aus Hass auf Muslime in Menschengruppe Washington. Ein 34-jähriger US-Army-Veteran ist in Kalifornien mutmaßlich aus Hass auf Muslime mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Entschuldigung, Kinderfresser, Auto, Bewegung, Raster. Ja, er ist gerast und hat mehrere Menschen verletzt. Neue Beweise zeigten, dass der Vergedächtige die Opfer aus rassistischen Gründen angegriffen habe, teilte die Polizei mit. Er habe sie für Muslime gehalten. 8 Menschen waren bei dem Vorfall am vergangenen Dienstag nämlich schon verletzt worden. 13-jähriges Mädchen schwebte danach in Lebensgefahr. Die Polizei teilte mit, die Opfer seien zwischen 9 und 52 Jahre alt. So, noch? Das sind so Nebenwirkungen von, wenn der Trampel irgendwie rumwirkt, irgendwie da seine Lügenpropaganda verbreiten kann, dann passiert da sowas. Golden Hour ins by the way 6.30 Uhr. So, dann eine Geschichte, die ein bisschen näher an mir stattgefunden hat. Psycher tötet. Ist mir hier am Samstag aus der Kinderfressagentur begegnet, weil Hamburg. Psychiatriepatient stirbt in Klinikum. 5 Tage nach einem umstrittenen Einsatz des Terror-Sicherheitsdienstes auf dem Gelände des Hamburger Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist nämlich ein Psychiatriepatient gestorben. Der 34-Jährige aus Kamerun war am Ostersonntag von Mitarbeitern eines Terror-Sicherheitsdienstes gewaltsam fixiert worden und hatte dabei das Bewusstsein verloren. Das Landeskriminelle Amt ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, teilte die Polizei mit. Was? Da kommt ein Sicherheitsdienst. Es soll dann wohl auch irgendwelche rassistischen Beleidigungen gegeben haben. Sie gewaltigen einen Patienten und der stirbt danach. Also die erste Konsequenz, die ich erwarte, ist, dass die Personen vom Sicherheitsdienst, die sich in der Nähe aufgehalten haben, dass die mal ab sofort sich nirgendwo mehr aufhalten, wo Leute sind, die sie gewaltigen können. Na, also mal schlicht und ergreifend nicht. Aber na, what the fuck? So, dann am Sonntag früh gab es da mal eine Meldung, die die Tagespropaganda vermeldet hat. Es fällt Ihnen auch mal auf. Und zwar Verfassungsschutz, wachsende Gefahr durch Rechtsextreme. Nein, wirklich. Vor wie vielen Jahren habe ich noch gleich angefangen, davon zu reden, wir haben ein rechtsextremes Terrorproblem in diesem Land. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, es ist schon länger her. Und jetzt ist es auch dem Verfassungsschutz, die merken echt alles. Die Vollprofis, super schnell. Na, also, hallo? Ja, natürlich haben wir ein rechtsterroristisches Terrorproblem in diesem Land. Und wir haben einen rechtsterroristischen Terrorgeheimdienst, der die ganze Zeit wegglotzt. Und wir haben Polizei, die mit Rechten durchsetzt ist, die auch die ganze Zeit wegglotzen. Was, Sie möchten Hinweise darauf, haben Sie schon mal von der NSU gehört? Ja? Na, das war doch die Türkenmafia. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz geht jetzt von einer wachsenden Gefahr durch gewaltbereite Rechtsextremisten aus, berichtet die Regierungspostille für Schlipsträger vom Wochenende und beruft sich auf eine vertrauliche Analyse. Vor allem Kleingruppen und Einzelpersonen sollen in Erscheinung treten. Der Austausch laufe online. Der Verfassungsschutz warnt laut einem Mediengerücht von einer wachsenden Gefahr durch gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland. Bla 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 bla, schreibt das BfV in einer vertraulichen Analyse von rechtsterroristischen Ansätzen und Potenzialen, die sich in unterschiedlichen Strömungen und Spektren der rechtsextremistischen Szene entwickelten. Aber auch am Rande oder gänzlich außerhalb der organisierten rechtsextremistischen Szene. Als maßgebliche Akteure würden demnach mittlerweile vor allem wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung treten. Bla bla. Viele der Akteure seien außerdem erst seit wenigen Monaten oder Jahren rechtsextremistisch aktiv. Teilweise handele es sich um bislang gänzlich unbekannte Personen. Das kann man daran erkennen, dass wir 400, wie viel, wann es noch gleich, Haftbefehle unvollstreckt rumliegen haben gegen Personen aus der rechten Terrorszene. Und daran kann man erkennen, die sind alle neu. Also ich fühle mich trotz der Tatsache, dass dem Verfassungsschutz mal was auffällt, immer noch verarscht. Als inhaltlicher Treibstoff für rechtsterroristische Ideen wirkte derzeit vor allem die gesellschaftlichen Themenfelder Asyl, Migration und Islam. Ja, und sehr entehrter Verfassungsschutz, wenn Ihnen jetzt noch auffällt, dass ein gewisser Terrorminister, Hörster Seehörster, immer noch in der Öffentlichkeit rumkackt mit so einer Scheiße, dass Hans-Georg Dummes Arschloch auch immer noch in der Öffentlichkeit rumkackt mit so einer Scheiße. Da könnte Ihnen mal irgendwas auffallen. Könnten Sie zum Beispiel auf die Idee kommen, dass es Parteien gibt, die so tun, als würden sie sich innerhalb des demokratischen Spektrums aufhalten, die aber ständig nach rechts aussondern und mit den Rechten zusammenarbeiten. Da hilft dann auch nicht, wenn Frau Sinnenzig-Kasner verkündet, man würde mit den Rechten nicht zusammenarbeiten wollen. Haben sie das mal in Thüringen den Leuten gesagt? Na, also, Die Analyse des Verfassungsschutzes zeige dem Bericht zufolge allerdings auch, dass Rechtsterroristen unzureichend organisiert seien. Es bestünden eklatante Lücken zwischen Planung und Realität von Anschlägen. Rechtsextremistische Strukturen seien heute für unsere Demokratie so gefährlich wie noch nie nach 1945, sagte Konstantin von Notz, Klammer auf Grüne, Klammer zu. Bla bla bla. Na also, Dann gucke ich mir alles an und sag so, ja ach, dem Verfassungsschutz ist aufgefallen, dass wir ein rechtes Terrorproblem in diesem Land haben. Ist ja auch nur, sind wir mal höflich, mindestens ein Jahrzehnt zu spät. Na, ich meine, der größte Brüller an NSU ist ja noch eine Geschichte gewesen, die damals in zeitlicher Koinzidenz stattfand. Und zwar war es so, dass ich irgendwie relativ kurz bevor die NSU nämlich bekannt wurde, der damalige Innenterrorist Brüllrich in die Öffentlichkeit kullerte und verkündete, es gäbe ja gar keinen rechten Terror hierzulande. Und kurz danach wurde die NSU bekannt, so, ups, gibt es nicht, sagen Sie? Möchten Sie die Aussage vielleicht revidieren? Also, der. So, dann, Povey, wie immer man den Ort ausspricht, und zwar von Sonntagmittag, US-Synagoge, Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf jüdische Gemeinde. Nach einem Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien untersucht nämlich die Polizei eine mögliche Verbindung zu dem Brandanschlag auf eine nahegelegene Moschee im vergangenen Monat. Bla 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 bla. Also ey, da ist mal wieder ein Radical Trumpianist Terrorist rumgelaufen, natürlich hochbewaffnet, ist in eine Synagoge rein und hat um sich geballert. Bei dem Angriff hatte der Täter in einer Synagoge in Povey, nördlich von San Diego, mit einem Gewehr um sich geschissen und dabei eine Frau getötet. Drei Personen wurden verletzt, darunter der Rabbi der Gemeinde und eine 9-Jährige oder 8-Jährige, irgendwie sowas. So, wer die dritte verletzte Person ist, weiß ich nicht, aber ja. Na? Aber hey, muss man ja nicht zur Kenntnis nehmen. Nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? Radical Trumpianist Terrorism. Hat der Trampel natürlich nicht in den Mund genommen. Hat der Trampel auch nicht gesagt, so, ja, da schon wieder ein Fall von White Power Vollidioten. Er distanziert sich davon. Natürlich distanziert er sich davon nicht. Däh. Dann von Montag. Reißzisten. Reißbürger nahe Polizistin in Bavarien entlassen. Berichtet die Tagespropaganda. Wegen ihrer Nähe zu Reißbürger-Szene haben zwei bayerische Bullen ihren Beamtenstatus verloren. Es handele sich um einen ersten Polizeihauptkommissar der Bereitschaftspolizei und einen Polizeihauptkommissar des Präsidiums Schwaben Nord, teilte das bayerische Terrorministerium mit. Beide Polizisten waren bereits 2016 wegen Reißbürger-Verdachts vom Dienst suspendiert worden. Das wirft dann die Frage auf, warum es wirklich mehrere Jahre braucht. Zwischen ihnen fällt auf, dass das Nazis sind und sie können die mal aus dem Dienst kegeln. Hallo? Also ich meine, auf der einen Seite möchte man nicht Leute vorzeitig aus dem Dienst kegeln, einfach nur wegen irgendwo steht ein Verdacht rum. Aber wenn einigermaßen klar ist, der Verdacht ist nicht Bullshit, ich weiß auch nicht, gibt es irgendwo eine Begründung, warum Nazis in der Polizei was zu suchen haben könnten? Wer vom Gedankengott der Reißbürger überzeugt sei, gehöre nicht zur bavarischen Bullen und habe dort nichts zu suchen, hat Bavariens Innenterrorist Joachim Herrmann verkündet, der ja nur deswegen kein Reißbürger ist, weil, so die Existenz der Republik Bavarien zu leugnen, das wäre schon ein bisschen blöd. Dass Bayern sich in einer Bundesrepublik eingliedern sollte, ist ja auch bis heute noch nicht passiert. Insofern, ja. Und dem Polizeihauptkommissar wird im Detail vorgeworfen, Ideologie und Denkweise der Reisebürgerbewegung angenommen und diese auf Veranstaltungen und im Internet verbreitet zu haben. In diesem Fall entzog das Münchner Verwaltungsgericht den Polizisten auf Antrag der Disziplinarbehörde den Beamtenstatus. Dem Polizeihauptmeister Schwaben Nord wird ebenfalls die Übernahme von Ideologie und Denkweise der Reisebürgerbewegung zur Last gelegt, die auch gegenüber Behörden offenkundig vertreten haben soll. Dieser Bulle stellte selbst einen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, dem nun stattgegeben wurde. 18 Disziplinarverfahren gegen bayerische Bullen übrigens. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der sogenannten Reisebürgerbewegung 18 Disziplinarverfahren eingelitten. 8 Verfahren wurden mittlerweile abgeschossen, 10 weitere Verfahren laufen noch. Na? So. Ja, gut, dass wir das mal geklärt haben, ne? Schade, dass es so lange gedauert hat, es zu klären. Next. Witterach. Ist eine Meldung aus der Nacht zu Dienstag. US-Armee-Veteran plante Racheanschlag. Ein Veteran der US-Armee wollte nämlich offenbar Rache für den Anschlag von Christchurch. FBI-Ermittler stoppten seine Pläne für ein Attentat auf eine Kundgebung von Rechtsextremen und nahmen den Mann fest. Ich meine, dass das FBI sich irgendwie immer wieder Terror Anschläge aus dem Hut zaubert, um die dann zu verhindern, kurz vorher. Da könnte dann auch dem uneingeweihten Beobachter, der das erste Mal so eine Meldung sieht, spätestens bei der 5. Meldung der gleichen Art irgendwann mal was auffallen. Also ein US-Armee-Veteran ist in Kalifornien wegen mutmaßlicher Planungen für einen massiven Anschlag festgenommen worden. Ermittler teilten mit, der 26-Jährige habe in Long Beach, nahe Los Angeles, am vergangenen Wochenende mit einem Sprengsatz zahlreiche Menschen töten wollen. Damit habe er Rache für die Anschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch üben wollen, bei denen in Mitte März 50 Personen getötet worden waren. Ist am Freitag festgenommen worden und habe sich gegenüber einem verdeckten Erschnüffler der Bundesbullen FBI zum muslimischen Glauben bekannt. Na, sie haben mal wieder einen Muslim so lange getriggert, bis er dann irgendwas hätte tun wollen. Ja, ich meine, Gott, das riecht mir doch schon wieder nach. Die haben sich den ganzen Anschlag komplett ausgedacht. Haben dem dann da die Sachen hingelegt und gesagt, hier, und wenn du das machst, dann wirst du großartige Dinge erleben, so. Und dann kurz vorher haben sie ihn hops genommen. Ja, de. Bombchurch. Das ist eine Meldung von Mittwoch. Mann wegen selbstgebastelter Bombe in Christchurch in Haft. Wegen einer selbstgebastelten Bombe in der neuseeländischen Stadt Christchurch wurde Anklage gegen einen 33 Jahre alten Mann erhoben. Der Mann war gestern in einer leerstehenden Wohnung festgenommen worden. Sprengsatz wurde von Experten entschärft. Zum mutmaßlichen Hintergrund machte die Polizei keine Angaben. Bla. Bla, bla. So, dann Rechtszei. Das ist eine Meldung von gestern. Aufkleber von rechtsextremer Gruppierung in Polizeiwagen. Es ist mal wieder zu einem bedauerlichen Einzelfall von, was, Nazi-Propaganda bei Bullen? Sorry, wussten wir nichts von gekommen. Und zwar in einem Mannschaftswagen der Duisburger Bullen ist ein Aufkleber der rechtsextremen Gruppierung Identitäre Bewegung entdeckt worden. Er war an der Innenseite einer Sonin-Blindi angebracht, wie die Bullen in Duisburg mitteilten. Der Wagen gehört zur Duisburger Einsatzhunderschaft. Der Aufkleber sei sichergestellt worden und der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung der strafrechtlichen Relevanz vorgelegt worden. Keine Angst, da wird es keine Konsequenzen geben. Was, Bullen, die der Nazi-Ideologie nahestehen? Sorry, nee, da können wir nichts tun. Da brauchst du dann schon ein bisschen mehr. Also ich meine, okay, mag sein, dass so ein Aufkleber selber noch nicht besonders strafrechtlich relevant ist. Vor allen Dingen, wo der Verein Identitäre Bewegung noch immer nicht verboten ist. Während irgendwie ja Herr Misier sich nicht entblödet hat, links unten in die Media einfach mal so zu einem Verein zu deklarieren und zu verbieten, gibt es andere Vereine, bei denen sie ja gar nichts tun. Und wo der geneigte Zugucker sich durchaus fragen kann, so, ey, warum wird das eigentlich einfach so stillschweigend hingenommen? Na, genauso hier da der UNITA-Verein, wo es ja die bedauerliche Vermutung gibt, dass es da eventuell ein rechtes Terrornetzwerk geben könnte, was das ganze Ding organisiert. Aber natürlich muss man da nichts tun. Wie kommen Sie denn auf diese abwegige Idee, dass man da was tun könnte? So, machen wir die Terrorecke zu und die Schnüffelecke auf. Die geht damit los, dass ich hier von Dienstag erstmal mal wieder eine Bloomberg-Behauptung habe. Bloomberg, nur um das Framing richtig rumzusetzen, ist dasjenige Medienoutlet, was vor einer geraumen Weile damit aufgefallen ist, dass sie Behauptungen über Server fallen gelassen haben, die von allen Beteiligten, denen von allen Beteiligten widersprochen wurde und wozu sie sich dann nie wieder ins Benehmen gesetzt haben. Also, wenn Bloomberg etwas behauptet, kann man das, insbesondere wenn es um irgendwelche Sicherheitsthemen geht, kann man das erstmal als unbewiesene Behauptung, mutmaßliche Lüge, zur Kenntnis nehmen und sich fragen, an welchem Aktienkurs denn die Autoren dieses Textes da jetzt wieder rumschrauben wollen. So, hier ging es darum, dass Vodafone und Huawei irgendwo eine Hintertür, oder dass bei Vodafone eine Hintertür in irgendwas Huawei gefunden worden wäre. Allerdings gab es da dann relativ schnell den Witz, dass sowohl Huawei als auch Vodafone sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also erstens, das Ganze ist schon Anfang der 2010er Jahre gewesen, so irgendwie 2011, 2012. Zweitens, das war keine große Hintertür, sondern es war irgendwo, war noch ein Telnet-Zugang nicht geschlossen. Der war ohnehin nicht von außen erreichbar. Von daher atmet mal gründlich durch die Nase durch. Na, aber schon die Follow-up-Meldung, da musste man sich ein bisschen anstrengen, um die zur Kenntnis zu nehmen. Na, also ey, es riecht schon wieder verdächtig nach Bloomberg macht Propaganda. Oh mein Gott, Die Chinesen, die wollen uns alle ausschnüffeln. Ihnen ist schon bekannt, dass die Nazi übrigens Hintertore überall hat. Und wo wir gerade dabei sind, spannende Hintertore gibt es da in Kisco-Geräten. Wie zum Beispiel ein SSH-Key-Pair, was auf jedem Gerät einer bestimmten Art drauf ist. Sie wollen mir nicht ernsthaft erzählen, dass es da zufällig drauf gelandet und es wusste keiner. How convenient this Backdoor ist. So, dann am Mittwoch gab es die Meldung, dass der LeakyWix eilose Assange zu 50 Wochen Knast verurteilt wurde, weil er ja aus der wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen in Kleinbritannien ausgebrochen ist. Er hatte eigentlich Kautionsauflagen, sollte sich da irgendwo in einem Haus aufhalten, hatte ja auch irgendwie eine Fußfessel dran und ist ja dann da weggerannt und hat sich dann eingesperrt in der ecuadorianischen Botschaft und hat sich dann auch tatsächlich wohl vor Gericht nicht entblödet rumzunölen, dass man ihm doch aber milde zu walten hätte, weil er doch 7 Jahre lang eingesperrt gewesen sei. Ja, Entschuldigung, das haben sie doch selber gemacht. Ja, und das Genöle von wegen, ja, aber wenn sie mich nach Schweden ausliefern, dann kommt der Ami und holt mich ab. Ja, Entschuldigung, im Moment gibt es spannenderweise immer noch kein Auslieferungsgesuchen von Schweden, von dem ich was mitbekommen hätte. Aber es gibt ein Auslieferungsgesuch vom Ami. Na, was bringt's eigentlich auf das dünne Brett, Herr Assange, dass der Ami erst wartet, bis sie in Schweden sind? Wenn der Ami sie haben will, dann kann der sie aus dem Five-Eyes-Staat Kleinbritannien auch rausholen. Nein? Also der Eilose kriegt da jetzt also bummelig ein Jahr Knast. Ja, und keine Time Surfed. Ja, wieso sollte er auch Time Surfed kriegen? Er hat sich da selber eingesperrt. Hätte er nicht machen müssen. Also ich meine, einfach so aus der Kaution da rausbrechen, das Geld von Leuten, die ihm eigentlich helfen wollten, verplempern und dann dafür noch belohnt werden? Sorry, nee. Und dann gibt es da noch die Geschichte, dass in Norwegen ein Beluga aufgetaucht ist, also irgendwie so ein kleiner Wal, Weißwal, Beluga, genau, aufgetaucht ist, der irgendwelches Equipment hatte, was wohl ein bisschen arg fest war. Und weil da Equipment St. Petersburg auf den Riemen draufgestanden hätte irgendwo, machen dann irgendwelche Kinderfresser da dann gleich, wow, das ist ein Spionagewal, von der Russe ist schuld. Hatte Bildblock noch darauf hingewiesen, norwegische Fischer haben am Wochenende einen Wal möglicherweise das Leben gerettet. Vor der Küste von Finnmark im Norden des Landes hatte der Weißwal Beluga mehrere Tage lang die Nähe ihres Bootes gesucht. Bei näherer Betrachtung sahen die Männer, dass der Wal Riemen umgebunden hatte. Nach mehreren Versuchen gelang es ihnen, das Tier davon zu befreien. Plus an der Innenseite der Riemen befand sich der Aufdruck Equipment St. Petersburg. Was dann gerne schon gelogen wurde als Equipment Off. Nee, die Firma heißt Equipment. Oder irgendwie so. Außerdem sei dort eine Kamera befestigt. Nein, war sie nicht. So, ne? Und, ja, der Russe, der spioniert mit einem Wal. Es ist auch schon wieder so, oh, Leute, macht doch mal weniger billige Propaganda. Na, also ich meine, mag ja gerne sein, dass der Russe auch irgendwelche Tiere mit irgendwelchen Spionage-Equipment ausstattet, um euch dann auszuspionieren. Aber dann nehmt doch bitte die Geschichten, wo da auch wirklich was dran ist und nicht irgendwie, ja, also da ist ein Wal, der hatte da irgendwie Riemen um. Wie die da hingekommen sind, wissen wir nicht. Und ja, da war noch nicht mal eine Kamera und gar nichts und überhaupt nichts. Und selbst wenn da eine Kamera gewesen wäre, hätte er noch Sende-Equipment benötigt, weil sonst hätte er wieder nach Hause schwimmen müssen. So, war da alles nicht, war wohl irgendwie nichts. Na, aber der Russe, der spioniert uns alle aus. Ach, kommt doch wieder, wenn ihr weniger billige Propaganda habt. Däh. So, apropos Propaganda, kommen wir beim Trampel an. Da hätten wir erstmal von Freitag den Waffstieg. Trump steigt aus internationalem Waffenhandelsvertrag aus, dass das hierzulande medial irgendwie mal gewürdigt worden wäre, dass der Trampel weiter irgendwas mit Waffen zu tun haben will. Er muss mir glatt entgangen sein. Ustpräsidampedampnalt dement will die Zustimmung der USA zum Vertrag über den Waffenhandel der Vereinten Nationen zurückziehen. Auf einer Veranstaltung der Waffenlobbyorganisation MRA unterzeichnete er ein Geschriebe, in dem er den Kongress auffordert, den Ratifizierungsprozess zu beenden. Nach Angaben des abwegigen Amtes sind 100 Länder Teil des Vertrages. Er soll Waffenlieferungen über Grenzen hinweg einschränken oder regulieren. Trump versprach den Waffenlobbyisten das Recht auf Waffenbesitz nicht anzutasten. So. Na, aber der Russe ist schuld. Der Russe bricht alle Verträge. Jani ist klar. Hallo? Na, gab es irgendwo eine Wortmeldung vom abwegigen Amt? Vom Minister im abwegigen Amt, dass das doch nicht sein kann? Dass man doch da versuchen müsse, da doch wieder an einen Tisch zu kommen? Nee, gab es nicht. Also zumindest nicht, dass ich davon irgendwas mitbekommen hätte. Dann, in der Nacht zu Dienstag hatte der Rosenstein seinen Rücktritt eingereicht, legte dem Präsidampedampnalte dement sein Rücktrittsgesuch vor, wonach er zum 11. Mai aus dem Amt des Vizejustizministers ausscheißen will. Mit der Kündigung war gerechnet worden, seitdem Bill Barr als Justizminister bestätigt wurde. Ja, eigentlich hätte er schon länger rausgewollt, aber nun, er war der einzige Überlebende, der noch das Müller-Verfahren im Justizministerium begleiten konnte. Weil nun ja, der Herr Beauregard, sein früherer Vorgesetzter, der hatte sich ja schon reklusionieren müssen, weil er ja öffentlich gelogen hatte über Kontakte zu russischen Vertretern. Insofern, ja. So, und nun hat er da seinen Rücktritt eingereicht. Ja, keine Ahnung, was das bringen soll. Dann auch von Dienstag CNN Trumps Klagen gegen Deutsche Bank. Im Streit um die Herausgabe von Finanzunterlagen haben US-Präsident Dampnalte Damp und seine Rinder gegen die Deutsche Bank sowie das Finanzhaus Kapital ohne Unterlassungsklage eingereicht, berichtet der US-Sender CNN. Der Präsidentsbums sowie seine Rinder Donald Jr., Iritz und Ivanka wollen damit verhindern, dass unter anderem die Deutsche Bank Finanzunterlagen an zwei Komitees des US-Kongresses aushändigt. Ey, das wirft Fragen auf. Der US-Kongress hat ein Recht, diese Unterlagen zu erhalten. Auf welcher Basis maßen sich eigentlich Trump und seine Rinder an, dagegen vorgehen zu dürfen? Aber hey. So, dann Mittwoch, in der Nacht zu Mittwoch gab es dann eine spannende Wortmeldung. Und zwar Müller to Attorney General Barr. You did not fully capture my report. Also der Müller hat sich dann da tatsächlich schriftlich nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist ja eine lustige 4 Seiten Papier, die sie da aus den, was weiß ich, wie vielen Seiten Müller-Bericht rausgeschnitzt haben, Herr Barr. Da steht aber gar nicht drin, was in meinem Bericht drin steht. Sie behaupten, das wäre ja alles nix. So steht das in dem Bericht nicht drin. Gut, im Bericht steht auch nicht drin, es ist alles wahr gewesen und der Trampel ist in Wirklichkeit ein Russe. Und überhaupt und sowieso. Aber ja, also die Zusammenfassung, die ist halt, also wie man ja schon vermuten konnte, ist der Herr Barr, oder der Herr Barr hat ja das Amt des Innenjustizministers deswegen bekommen, weil er unaufgefordert einen Schrieb einschickte in die Trampel-Regierung, dass er ja, egal was das Müller-Papier sagen würde, feststellen würde, der Trampel ist an allem unschuldig. So, und dann kommt raus, ja, der Trampel sei an allem unschuldig, stünde angeblich in dem Müller-Papier, was man ja nicht sehen durfte bis dahin. Und von daher, ja, So, meldet sich der Müller zu Wort und sagt, so stand das da nicht drin. Das ist keine akkurate Zusammenfassung. Ja, ach. So, dann gab es in der Nacht zu Donnerstag noch eine Anhörung gegen den Herrn Barr. Der hat dann nämlich sein vierseitiges Geschriebe verteidigt vor dem Justizausschuss des Senats. Sagt er, das Ziel sei nicht gewesen, nicht mehr als 400 Seiten zusammenzufassen. Wegen des großen Interesses habe er lediglich wichtigere Schlussfolgerungen nehmen wollen, während noch über eine vollständige Veröffentlichung gesprochen worden sei. Ja, ich meine, der viel billigere Weg wäre gewesen, es soll ja wohl die Executive Summary gegeben haben. Wie in jedem guten Bericht, in der dann auch keine Geheimnisse hätten drin stehen dürfen. Die hätte man auch einfach mal nehmen und in die Öffentlichkeit zerren können. Da hätte man nämlich nicht irgendwie noch lange was dran herumzensieren müssen. Warum der Herr Barr sich entschied, das nicht zu nehmen? Naja, weil da drin steht so, ja, it does not exonerate. Gut, das stand auch in seinem Geschriebe drin. Aber weil der Trump ja nicht lesen kann, und er die Leute, die ihm das vorgelesen haben, instruiert hat, dass Does Not Exonerate er nicht lesen wollen oder nicht hören wollen würde, er sich dann also fully exonerated fühlen wollte. Ja, also da gibt es jetzt dann also auf der Ebene dann weiter Geschiebe und Getrete. Ob das irgendwem hilft, weiß ich nicht. Aber ja, also gibt es jetzt Geschiebe und Getrete an der Ecke. So, dann hat sich gestern noch Frau Pelonzi zu Wort gemeldet und dem Barr Lüge vor dem Kongress vorgeworfen. Sie sagte in Washington, Barr habe die Ehre des Amtes verletzt, das er bekleide. Pelonzi bezog sich mit ihrem Vorwurf auf eine Anhörung Barrs am Vortag vor dem Justizausschuss des Senats. Dort hatte er zu Fragen über seinen Umgang mit dem Bericht des FBI-Sonderermittlers Müller zur Russland-Affäre Stellung genommen. Mehrere demokratische Parlamentarier forderten nach dem Auftritt Barrs Rücktritt. Vor dem Senat hatte er nämlich noch irgendwie rumgenölt. Ja. So, und dann kommen wir schon bei zwei sonstigen Meldungen an, die sich hier noch hin versteckt haben. Und zwar gab es mal wieder ein Neues aus Venezuela. Und zwar hat da der selbsternannte venezolanische Interimspräsidentsbums Juan Guaido dann einfach mal einen Putsch ausgerufen. Und also dass die deutsche Regierung gesagt hat, ja, aber wir hätten lieber einen demokratisch elektierten Präsidentsbums von Venezuela. Und nach der venezolanischen Verfassung müsste doch eigentlich und bla und bla und bla. Mal eins davon abgesehen, dass nach der venezolanischen Verfassung ein Interimspräsidentsbums halt eine begrenzte Zeitspanne nur Interimspräsidentsbumsen kann, ist eine Aufforderung, hey Militär, lasst uns doch mal die Regierung stürzen, mit keiner mir bekannten Verfassung so richtig leicht zu vereinbaren. Und inwiefern das demokratisch sein soll, könnte bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal irgendwer erklären. Aber drauf geschissen. Ja. Und dann gab es da noch den Britwurf, weil am Mittwoch die britische Premierministerin Theresa May ihren Kriegsminister Gavin Williamson rausgeworfen hat, weil der hätte sich öffentlich über irgendwas habe das Vertrauen in Williamson verloren und wirft ihm vor, sensible Informationen aus einem Getreffe des Nationalen Terrorsicherheitsrates an die Presse weitergegeben zu haben. Ja. Whatever. Fällt mir dazu spontan ein. So. Und dann haben wir die halbe Stunde fast voll und kommen in der Musikecke an. In der Musikecke hätten wir hier von PS22 von 2016 den Titel I Love This Life mit Lokesh. Da die Aufnahme ist 4:51, aber die letzte Minute davon brauche ich nicht drin lassen. Kriegt ihr dann auch auf und in die Ohren. Und dann gibt es, weil ich ja nochmal Urlaub habe, auch wieder was Längeres. Und zwar von der Anstalt vom 12.3., Der Scheuer deckt auf in 12 Minuten 55 auf und in die Ohren. Das ist mit Herrn Nefton. Ja, so. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 703 Teil 1 einzustellen. Sofern das Blog in seiner neuen Version das denn ab kann und ihr nicht außerhalb des Zeitfensters da Kommentare einwerft. Der ist glaube ich 7 Tage, habe ich da jetzt eingestellt. Weil ansonsten geht mir nämlich der ganze Spam-Dreck auf den Sack. Wie auch immer, wünsche ich euch dann also jedenfalls viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
My jeans, yeah, I roll like that. I love to drive my truck across the bridge. come on.
Also würde ich sagen, dann fangen wir an. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier im Verkehrsministerium. Ja, über 100 Experten haben Zweifel angemeldet an den Grenzwerten und das hat mich zum Nachdenken gebracht, was ja nicht oft vorkommt. Ja, die Bundesregierung hat deswegen die Leopoldina, für die, die das nicht kennen, das ist die älteste Gelehrtengesellschaft in Deutschland, gegründet 1652, beauftragt, diese Grenzwerte noch einmal zu überprüfen. Zu diesem Behufe hat mir die Leopoldina einen Naturwissenschaftler zur Seite gestellt. Begrüßen Sie bitte alle gemeinsam den Herrn Nefton, Isaac Nefton. Herzlich willkommen, Herr Nefton. Es freut mich sehr, dass Sie es einrichten konnten. Gut.
Newton. Sir Isaac Newton. Ach, ja. Ich bin Universalgelehrter.
Ach, ein Kollege. ich meine nur, ich bin auch Doktor. Gell? Gut. Also, wir werden ein paar Thesen vortragen. Sie werden die von naturwissenschaftlicher Seite bestätigen. Je schneller, desto schneller sind wir in der Kantine. Und da wollen wir alle hin, weil da gibt's heute saure Lüngerl. Gut, erste These. Gegen den Diesel vorzugehen bedeutet auch gegen CO2-Ziele vorzugehen. Da sind wir uns ja...
Nein.
Was?
Entschuldigung. Diese Behauptung ist ja schlichtweg grotesk. Wo haben Sie das her? Aus einem katholischen Gesangsbuch, oder?
Nein, das ist ein Zitat von Angela Merkel und die hat Physik studiert.
Und ich habe sie erfunden.
Die Merkel.
Die Physik.
Ah, ja, aber kann man nicht sagen, dass das...
Nein, kann man nicht. Der Diesel ist nicht gut für die Umwelt. Basta, lassen Sie uns saure Lüngerl inhalieren.
Ja, Moment, halt. Es ist doch gut fürs Klima, wenn man mit einer Tankfüllung möglichst weit kommt. Und da ist der Diesel dem Benziner doch eindeutig überlegen.
Ja, woran das wohl liegen mag, hm? Vielleicht daran, dass im Diesel mehr Energie steckt als im Benziner?
Aber das ist doch das Tolle am Diesel.
Nein, das ist das Problem. Denn mehr Energie bedeutet auch mehr Kohlenstoff. Und weil in einem Liter Diesel mehr Kohlenstoff steckt als in einem Liter Benzin, kommt eben dann bei einem Liter Diesel hinten auch mehr CO2 raus als bei einem Benziner. Na, war das so schwierig?
Ein bisschen Kopfweh habe ich schon. Aber Sie müssen doch einsehen, dass diese Dieselmotoren effizienter mit Energie umgehen als den Benziner. Und das macht den Diesel klimafreundlicher.
Grundgütiger. Hören Sie, Dieselmotoren und Dieselfahrzeuge sind im Durchschnitt schwerer als andere Fahrzeuge. Und deswegen kommt am Ende pro Kilometer genauso viel CO2 raus wie bei einem Benziner.
Ja, also gut, das kann man so oder so sehen. Da hat jetzt jeder seine Meinung.
Nein, das ist Naturwissenschaft. Da gibt es nur richtig oder falsch.
Ich sage, es sind zwei Meinungen.
Kann ich bitte einen Sherry haben? Dann doch lieber die Inquisition.
Ja, beruhigen Sie sich doch mal. Worauf wir uns vor den Herren und Damen Journalisten doch bestimmt einigen können, ist doch, dass dieser Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm, dass der vollkommen verrückt ist.
Wer sagt denn sowas?
Ja, zum Beispiel der Dieter Nuhr.
Ah. Wo hat denn dieser Doktor veröffentlicht?
Ja, meines Wissens nur im Ersten.
Hören Sie, Ihnen ist schon klar, dass diese Grenzwerte auf Tausenden von Forschungen jahrzehntelanger medizinischer Umweltforschung basieren.
Ja gut, man muss als Freidenker wie der Herr nur jetzt halt nicht nachplappern, was alle vorbeten. Schauen Sie, ich habe mir notiert ein Beispiel, das wird Sie überzeugen. Schauen Sie, wenn man mal berechnet, dass nach 2 Monaten im Prinzip ein Raucher schon so viel Stickstoffdioxid und Feinstaub inhaliert hat, wie jemand, der sein Leben lang an einer vielbefahrenen Straße gewohnt hat.
Ja, sagt das auch dieser Dr. Nuhr.
Ja, auch, aber er hat es jetzt von Professor Dr. Köhler, einem sehr verdienten Lungenarzt, meine Damen und Herren. Hier können Sie seine Rechnung nachvollziehen.
Reichen Sie das ja nicht bei der Krankenkasse ein.
Nein, das ist seine Berechnung. Also hier, er hat gerechnet, nicht, dass im Prinzip, wenn der Stickstoffdioxid so schlimm ist, wie alle behaupten, dann müsste ein Raucher ja schon nach wenigen Wochen tot umfallen. Das tut er nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen, das können Sie genauso schreiben, ist die Frage also, sind die Grenzwerte nicht vollkommen verrückt?
Nein, die Frage lautet, was hat der Mann geraucht, als er gerechnet hat? Laut den Berechnungen dieses Professor Köhlers steckt in einer Zigarette 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid, macht bei einer Schachtel offensichtlich 1000 Mikrogramm. Bei ihm steht 1 Million Mikrogramm.
Ja, vielleicht war das eine Familienpackung Zigaretten. Also gut, es ist ja... Man kann sich doch als Experte auch einmal verrechnen.
Ach, um den Faktor 1000. Schauen Sie, wenn man richtig rechnet, müsste ein Raucher nicht ein paar Monate, sondern 32 Jahre lang Kette rauchen, um so viel Stickstoffdioxid und Feinstaub inhaliert zu haben, wie jemand, der sein ganzes Leben lang an einer dicht befahrenen Straße gelebt hat.
Ja, gut, es kommt bei der Medizin ja nicht nur auf Zahlen an, sondern auch auf die menschliche Zuwendung. Ne? Und... Moment, der Herr Köhler hat Millionen Dieselfahrer in Deutschland Mut gemacht. Warte, ich habe ein Beispiel von ihm. Das wird Sie sicherlich überzeugen. Ja, ich werde hier und jetzt beweisen, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm vollkommen... Ah, scheiße. So, jetzt halt. Moment. Achtung, zurückbleiben. So, was sagen Sie jetzt?
Wo ist mein Sherry? Wo ist mein Sherry? Sie, ich brauche einen Sherry!
Jetzt hören Sie doch mal zu. 4 brennende Kerzen, da entstehen doch im Laufe einer Stunde etwa 480 Mikrogramm Stickstoffdioxid. Das ist doch mehr als 40.
Ja, das ist richtig.
Ja, quod erat demonstranto.
Aber Sie haben die Einheiten verwechselt.
Welche Einheiten?
Masse und Konzentration. Ha? Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm.
Moment. Ich hab's.
Passen Sie mal auf.
Ja.
Wenn ich jetzt so mache, ja, dann entsteht hier ungefähr eine Masse von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid.
Oha.
Genau. Ja, der Grenzwert, ja, von 40 Mikrogramm bezieht sich aber auf einen Kubikmeter Luft.
Aha.
Verstehen Sie?
Na.
Und das hier ist dann die Konzentration.
Moment einmal. Sie haben das Experiment nicht fertig gemacht, gell? Also, wir müssen schon alles, gell, die ganzen 480 Mikrogramm Stickstoffdioxid da hineingeben. Und dann haben wir eine Konzentration von 84 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das ist ja wohl 12-fach so viel wie der Grenzwert, Herr Physiker.
Ja. Aber sagen Sie, Sie leben doch nicht in so einer Kiste, oder?
Nein.
Ich meine, Ihr Wohnzimmer, ja. Wie viel Quadratmeter wird das haben? Vielleicht so 15?
Nein, das ist schon viel. 20 etwa, 20.
Macht bei 2,5 Meter Raumhöhe 50 Kubikmeter Luft. Ja. 480 Mikrogramm auf 50 Kubikmeter Luft ergibt 9,8 Gramm pro Kubikmeter. Wie hoch war nochmal der Grenzwert?
40. Ja, gut, das ist jetzt nicht 12-mal so viel. Aber ich meine, die Richtung stimmt doch.
Nein, die Richtung stimmt nicht. Es ist viel, viel weniger. Und das auch nur, wenn Sie den Scheißkranz das ganze Jahr brennen lassen.
Jetzt einen Moment einmal. Sie waren doch eingeladen, um mich zu unterstützen.
Ja, dann sagen Sie doch mal was Richtiges.
Ja, ach so. Ja, also wenn wir uns ja einigen können, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Dass dieser komische Grenzwert von 950 Mikrogramm am Arbeitsplatz, der liegt 23-fach über quasi dem von der Straße. Ich meine,
Diese 950 Mikrogramm sind ein Maximalwert für Industriearbeiter für kurze Zeit. Und die 40 Mikrogramm sind der Wert für die Dauerbelastung der ganzen Bevölkerung. Und Sie sind doch sicherlich froh, dass es nicht den ganzen Tag so laut ist, oder?
Wer schreit, hat Unrecht. Und ich sehe, wir müssen doch auch mal sagen, dass wir hier in Deutschland die Messdeppen von Europa sind, weil wir in Deutschland als Einzige in Europa an der Stelle messen, wo die Stickstoffdioxidbelastung am höchsten ist.
Es wird überall in Europa gleich gemessen, mal in Wohngebieten und mal an dicht befahrenen Straßen.
Ja, aber hey, also auf einem Meter Höhe, ich meine ganz ehrlich, für welche Pygmäen?
Kinder? Wir leben auch die Schwächsten schützen.
Ja, gut, aber wenn man ständig für die Umwelthilfe nur auf die Schwächsten abstellt und dann den Messstab im Auspufftopf versenkt, dann hat man natürlich eine Horrorzahl von 6.000 vorzeitigen Toten.
Schauen Sie mal, man hat bei den Berechnungen ja sogar die Menschen ausgenommen, die an den dicht befahrensten Straßen leben.
Ja, süß, man hat manipuliert, das heißt, die Zahlen stimmen nicht.
Nein, das heißt, es ist ein Minimalwert. Eigentlich müssten die Zahl der Toten noch höher sein.
Ja, aber das sind ja keine richtigen Toten, gell? Das sind ja statistische Tote. Und mit Statistik, meine Damen und Herren, liebe Journalisten, kommen wir an der Stelle doch nicht weiter. Sondern wir müssen ganz klar sagen, das schreiben Sie jetzt genau so, an Stickstoffdioxid ist noch nie ein Mensch gestorben. So.
Wussten Sie, was übrigens auch noch nie als Todesursache eingetragen wurde, festgestellt wurde? Rauch.
Ah ja, da falle ich nicht drauf rein. Es ist schon klar, dass es schwierig ist, jetzt vom einzelnen Patienten zu schließen, wie sehr das Rauchen zum Herzinfarkt beigetragen hat.
Das ist richtig, ja.
Ah, sehen Sie, und man kann aber ohne Zweifel sagen, dass Rauchen das Risiko von Herzinfarkten erhöht.
Ja, wie könnte man denn da einen Zusammenhang herstellen?
Ja, da kann man ganz einfach zwei Gruppen, ähnliche Gruppen machen, und die eine raucht und die andere nicht.
Ja. Ja, und dann könnte man schauen, in welcher Gruppe mehr Menschen an einem Herzinfarkt gestorben sind.
Ja, und dann kann man das hochrechnen, ja, und dann hat man den Beweis, wie viele Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit quasi pro Jahr am Rauchen gestorben sind.
Oder am Stickstoffdioxid.
Ziffix.
Gratulation, Herr Scheuer, Sie haben gerade die Epidemiologie erfunden.
Ja.
Leider 150 Jahre zu spät.
Ja,
ja, die diese Wissenschaft, die Ihre albernen Professoren versuchen gerade abzuräumen. Hören Sie, das war ja ganz amüsant, nicht wahr? Aber ich kann Ihnen wirklich nur dringend raten, gehen Sie mit diesem unwissenschaftlichen Unfug niemals an die Öffentlichkeit.
Ja, ich weiß nicht, gibt's Fragen?
Ja,
Sie vielleicht.
Entschuldigung, laut EU betrügt die Autoindustrie nun auch beim CO2-Ausstoß?
Das ist eine Feststellung, keine Frage.
Und deswegen muss ich Sie nicht beantworten. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Sie vielleicht.
Ist es wahr, dass die EU-Kommission jetzt schon wieder gegen das Verbot des Konformitätsfaktors beim EuGH klagt und damit schon wieder die Grenzwerte angreift?
Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht noch. Ja, Sie da von der Bild-Zeitung. Genau.
Herr Scheuer, ist es wahr, dass Sir Isaac Newton von der deutschen Umwelthilfe bezahlt wurde?
Das können Sie schreiben. Das war die Anstalt.